Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch, dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben und auch dein Podcast für mehr Stärkenbezug. Vielleicht hast du ja schon bemerkt oder bist darauf gestoßen, es gibt mittlerweile zum Thema Stärken einen weiteren Podcast mit mir, den mache ich nicht alleine, sondern mit drei anderen Männern. Michael Trautmann, Jan Köster und Florian Meyer und ich haben unsere Leidenschaft zusammengepackt und analysieren in Die Profiler Stärkenprofile von anderen Menschen. Kannst mal schauen, Die Profiler, ein neuer Podcast. Wenn du Interesse hast an Stärken, an Stärkenprofilen, hör mal rein. Und dann noch ein weiterer Punkt in eigener Sache. Ich war Gast bei Michael Trautmann und Christoph Magnussen in dem großartigen Podcast On the Way to New Work. Ein Podcast, den ich selber schon seit vielen Jahren höre, der großartige Gäste, großartige Themen hat. Für mich war es eine riesige Ehre, bei Ihnen zu Gast zu sein. Michael ist bei mir tief eingestiegen mit seiner üblichen Frage am Anfang: Wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin? Und natürlich haben wir über unsere gemeinsame Leidenschaft, nämlich die Stärkenorientierung, gesprochen. Hör doch mal rein. Heute spreche ich mit einem wieder sehr spannenden Gast, mit Sven Krawitz. Ein Mann, der den Mut hat, laut über etwas zu sprechen, worüber viele schweigen. Sven ist der Gründer des SIMI Cool On Projects, einem Herzenprojekt, das psychische und seelische Erkrankungen aus der Tabuzone holen will. Wir sprechen über seine persönliche Geschichte, über Verletzlichkeit als Kraftquelle und darüber, warum Offenheit und Echtheit in unserer Gesellschaft, aber auch im Arbeitsleben mehr denn je gebraucht werden. Und Sven sagt selbst über sich: Meine Erkrankung hatte nicht nur negative Seiten. Sie hat mich mir selbst näher gebracht. Ich habe Menschen getroffen, die mein Leben bereichern. Und mit meinem Projekt möchte ich anderen Mut machen. Also, hör rein, steig ein, Bühne frei für ein sehr mutiges Gespräch mit Sven Krawitz. Hallo Sven, ich freue mich sehr, dass du da bist. Sven Krawitz ist heute Gast in meinem Podcast, nachdem ich bei ihm sein durfte und ein wunderschönes Gespräch bei dir mit dir führen durfte, freue ich mich heute über deinen Gegenbesuch, Sven.
Und ich bin total aufgeregt, Nicole, weil das ist mein erster Podcast, in dem ich zu Gast bin. Sonst sitze ich ja immer auf der Seite, wo du sitzt. Und heute sitze ich ja auf der Seite, wo meine Gäste sitzen. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei dir sein darf.
Genau, Sven, du bist Podcaster und das Podcast Semicolon, Cool On, kannst du gleich dann nochmal im Einzelnen uns erzählen, wie es dazu kam, was der Begriff, ich hatte auf deiner Website gerade noch so ein bisschen rumgestromert und gelesen und finde die Begründung auch so spannend, die du dafür hast. Und jedenfalls ein ganz spannender Podcast, der letztlich auch unter einer Überschrift, nämlich insgesamt ein Projekt steht. Und da möchte ich heute mit dir tiefer reingehen, weil ich finde, du stehst damit für ein Thema, was zu häufig im Schatten steht in unserer Gesellschaft und wo ich das wahnsinnig mutig und inspirierend finde, wie du damit umgehst und wie du das in die Mitte oder mehr in die Mitte, mehr in den Blick der Gesellschaft drückst. Sven, wir fangen mal ganz von vorne an und meine Frage an dich ist: Wer bist du eigentlich und wofür schlägt dein Herz?
Ja, ich bin Sven Krawitz, fast 50 Jahre, kurz davor, am 1.10. ist es soweit. Viele Menschen sagen ja, oh, dann beginnt die Midlife-Crisis. Ich glaube, bei mir ist es gar nicht so. Ich freue mich irgendwo auf die 50, weil ich gesagt habe, okay, die erste Halbzeit ist gespielt, jetzt kommt die zweite Halbzeit. Keine Ahnung, ob ich 100 werde ja eine Idee, wäre ja schön. Vor allen Dingen Gesundheit ist natürlich wichtig. Genau, 50 dieses Jahr noch. Ich habe viele Jahre im Außendienst gearbeitet als Account Manager und Key Account Manager. Habe immer so diesen Drive gehabt, immer mehr zu bekommen. Also ich war nie zufrieden mit dem, was ich hatte, sondern wollte immer mehr, auch von der Position her immer mehr und höhere Positionen und so weiter und so weiter. Ja, und eines Tages, ich war auf dem Weg zum Kunden, hat mir die Psyche dann einen Streich gespielt.
Wie hat sie dir einen Streich gespielt? Was ist da passiert auf dem Weg zum Kunden? Vielleicht magst du uns da mal reinnehmen.
Als ich zu Hause ausgezogen bin, mit 19, glaube ich, mit 19 bin ich zu Hause ausgezogen, habe ich ein negatives Verhalten an den Tag gelegt, beziehungsweise ein negatives Verhalten entwickelt, dass ich Menschen, die mir zu nahe kamen, verbal weggestoßen habe. Das heißt, ich kam da in eine Dissoziation, wusste im Endeffekt gar nicht, was ich verbal tue, also was ich sage, und habe dadurch ganz, ganz viele liebe Menschen weggestoßen. Diese Menschen haben gesagt, ey Sven, hol dir Hilfe, das kann ja nicht normal sein. Und ich habe immer gesagt, ach Quatsch, ich brauche keine Hilfe. Holt ihr euch mal die Hilfe, die ihr braucht, ich brauche keine Hilfe. Habe das Ganze mit Alkohol betäubt, habe dann irgendwann festgestellt, ich habe doch sehr viel Alkohol getrunken. Ja, und an diesem besagten Tag, es war ein Montag im Mai, ich war kurz vor Hamburg und gerade auf dem Montag staut es sich da jeden Morgen. An dem Morgen auch, und ich fuhr auf dieses Stauende zu, ja, und bekam eine Panikattacke, und das kannte ich nicht, zumindest nicht in dieser Stärke, in dem Ausmaß, konnte zum Glück noch die Autobahn verlassen und stand dann irgendwie 4 Stunden bei McDonald's auf dem Parkplatz. Das Erste, was ich getan habe, ich bin da rein in den Laden und habe mir erstmal einen Kaffee geholt und eine Zigarette geraucht und habe gedacht, naja, am Wochenende war ein bisschen viel mit Feiern und Alkohol und so weiter, das geht vorbei. Das kann nicht allzu lange dauern und alles wird gut, aber das wurde es nicht.
Das wurde es nicht. Es blieb ein Begleiter, oder wie ging es dann weiter, Sven?
Ich habe dann tatsächlich das Pärchen angerufen, bei dem ich am Samstag, das war ja auf Montag, ist es ja passiert, am Samstag war ich bei denen auf der Hochzeit und habe gesagt, ey, ich kann kein Auto mehr fahren. Da fingen die an zu lachen und haben gesagt, hast du so viel gesoffen am Wochenende? Ich sage, nee, ich kann kein Auto mehr fahren. Also ich habe dann versucht, das Auto zu starten, loszufahren. Und ja, ich habe dann Herzrasen bekommen, starkes Zittern, Schweißausbrüche, mir liefen die Tränen. Ich konnte kein Auto fahren und ich habe gesagt, ihr müsst mich abholen, ich komme hier nicht weg. Naja, und die haben mich dann tatsächlich abgeholt, haben mich dann da gesehen, waren sehr geschockt. Dann haben die mich nach Hause gefahren. Nachmittags bin ich zum Arzt. Und der meinte, naja, wie schon vermutet, Herr Krawitz, das ist psychisch. Und ich wollte das ja gar nicht wahrhaben. Ich sage, so ein Blödsinn, das ist nicht psychisch, das wird irgendwas Neurologisches sein. Hab mich dann in die Neurologie einweisen lassen. War eine Woche in der Neurologie in Lüneburg und wurde entlassen ohne Befund. Bin dann wieder zu meinem Hausarzt und habe gesagt, die Psyche scheint es wohl dann doch zu sein. Ja, und dann musste ich mich dann tatsächlich mit der Psyche beschäftigen und natürlich mit mir selbst, was ich vorher nie gemacht habe. Ich habe irgendwie alles, was nicht so lief, mit Alkohol kompensiert. Also das hat immer gut funktioniert. Und auf einmal, ja, von einer Minute auf die andere, war alles anders.
Danke fürs offene Teilen, Sven. Ich hatte mit dir auch ich glaube, das war dein erster Podcast praktisch in deiner Podcast-Folge, wo du auch sehr persönlich deine eigene Geschichte geteilt hast, um das überhaupt erstmal einzuordnen, wo du herkommst, warum es dich dahin getragen hat. Und das hat mich da schon sehr berührt. Und danke, dass du es hier nochmal so offen teilst, weil ich glaube, ähnliche Momente kennen viele Menschen und manchmal passiert es schneller, manchmal braucht es länger. Und wie ging es dann weiter, Sven? Konntest du wieder arbeiten? War das sozusagen nach einer gewissen Ruhephase überwunden? Oder was ist dir dann passiert?
Also spannend finde ich erstmal, Nicole, dass viele Menschen das bis zum Ende versuchen auszuhalten, anstatt einfach irgendwo zwischendurch schon mal den Anker zu werfen und sagen, hey, stopp, ich höre jetzt einfach mal auf meine Mitmenschen, auf meine PartnerInnen oder Freunde oder auf wen auch immer. Und reflektiere mich einfach mal. Das habe ich nicht getan. Und ich habe viele Menschen in meinem Podcast gehabt, die das auch nicht getan haben, die wirklich bis zum bitteren Ende gearbeitet haben, beziehungsweise gehofft haben, dass nichts passiert. Und das kann ich euch da draußen nur empfehlen. Wenn ihr merkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann holt euch die Hilfe. Weil wenn es dann zum Zusammenbruch kommt, dann ist alles ganz, ganz böse. Und dann fängst du im Endeffekt wirklich bei Null an. Und das ist dann wirklich nicht mehr ganz so schön. Wie ging es dann weiter? Ich bin dann in die Psychiatrie nach Lüneburg gegangen. Ich habe gedacht, Mensch, ich habe zu dem Zeitpunkt in Lüneburg gewohnt und habe gedacht, naja, ortsnah in die Klinik, das passt schon ganz gut. Habe dann ein Aufnahmegespräch gehabt mit 2 TherapeutInnen und die meinten dann, wie sieht es denn aus mit Alkohol? Ich sage, ja, so ein bisschen. Ja, was ist denn ein bisschen? Ich sage, naja, so und so. Naja, sagt sie, regelmäßig? Ich sage, ja, schon regelmäßig. Und dann meinten die beiden TherapeutInnen, naja, bevor wir sie hier aufnehmen, machen Sie bitte eine Entziehungskur, beziehungsweise holen Sie sich Hilfe bei den anonymen Alkoholikern oder bei welcher Organisation auch immer. Und meine damalige Partnerin hat mich dann abgeholt aus der Klinik und ich habe gesagt, ey, so ein Scheiß, ich bin Alkoholiker, die sind doch nicht ganz dicht, die sind doch bescheuert, ich bin doch kein Alkoholiker, hallo. Und dann guckte sie mich an und meinte, naja, du trinkst schon viel. Dann bin ich auf Kliniksuche gegangen, habe mir ein paar Kliniken rausgesucht, wo ich dachte, naja gut, das könnte was werden. Habe dann die Schöne Klinik in Hamburg entdeckt. Die Schöne Klinik gibt es ja in ganz Deutschland. Wirklich eine Einrichtung, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Ich war zweimal dort. Ja, und habe dann ein Setting in Hamburg gemacht. Mein erstes Setting, genau, wo ich mich das allererste Mal in meinem Leben mit mir selber beschäftigt habe. Beziehungsweise nicht freiwillig. Ich musste das ja gezwungenermaßen.
Setting heißt quasi, so nennt sich dann diese Entzugskur.
Nee, Entzug war es nicht, das war eine psychosomatische eine psychosomatische Klinik und da habe ich ein psychosomatisches Setting gemacht.
Ah,
klar, war ein Riesenthema. Wobei, das ist total spannend, ich habe dann einfach Medikamente genommen, weil ich finde Medikamente wichtig, weil für mich Medikamente unterstützen. Ja, wenn ich Kopfschmerzen habe oder irgendwelche anderen Schmerzen, nehme ich auch ein Schmerzmittel, damit es erträglicher ist. Und ich verstehe es halt nicht, dass viele Menschen sich dagegen wehren und sagen, ich nehme keine Psychopharmaka oder was auch immer, weil die Presse halt sehr negativ in dem Bereich ist. Ich kann es nur empfehlen. Mir hat das sehr viel gebracht. Mir hat das sehr viel geholfen als Unterstützung. Genau. Und mit der Einnahme dieser Medikamente habe ich gesagt, ich trinke keinen Alkohol mehr, weil ich kann ja gar nicht mehr steuern, was da passiert. Weil der Alkohol wirkt im Gehirn und die Medikamente wirken auch im Gehirn. Und diese beiden Substanzen zusammen, und das war mir zu riskant. Und da habe ich gesagt, ich trinke keinen Alkohol mehr. Das hat funktioniert.
Ja. Sehr gut. Und diese Kur, dieses Setting hat dann dich dazu gebracht, dich, wie du sagst, erstmalig eigentlich in der Tiefe mit dir selbst auseinanderzusetzen.
Ja, genau.
Das kann ja auch ein sehr schmerzhafter Prozess sein. Das ist ja nicht immer nur schön, was man da findet. Und die meisten Menschen, glaube ich, leben ganz gut mit dem Unbewussten. Also sich nicht so bewusst zu machen, was da eigentlich ist.
Ist ja auch viel einfacher.
Ja, das stimmt.
Ich habe zu meinem Arzt gesagt, geh da nicht hin. Hm. Da sind nur Bekloppte. Mhm. Und dann sagte er, ja. Und sie sind auch da. Ich habe ein Bild gehabt von psychisch kranken Menschen, was nichts mit der Realität zu tun hatte. Und habe dort in Hamburg wirklich super tolle, nette Menschen kennengelernt, wo ich noch heute Kontakt habe. Also so einen lockeren Kontakt. Weil du findest dort wirklich alles. Du findest da, ich sag mal, die Reinigungskraft und den Manager. Du findest da Feuerwehrleute, Polizisten, Lehrer. Du findest da wirklich alles. Außendienstmitarbeiter. Und das hat mich fasziniert, dass da ganz normale Menschen sind, so wie du und ich. Und dass sie nicht diesen Stempel haben, psychisch krank oder bekloppt oder Psycho oder. Und da findet Ehrlichkeit statt. Mhm. Weil da ist jeder wirklich ehrlich und spricht ehrlich über sich und seine Erkrankung, was so im realen Leben selten stattfindet.
Das stimmt. Es sei denn, es ist so ein Setting oder tatsächlich, wie wir es beide jetzt, glaube ich, häufiger mal erleben, weil wir solche Möglichkeiten auch schaffen, die dazu einladen, sich dann zu öffnen und sich verletzlich zu zeigen und drüber zu sprechen. Aber dem Grunde nach ist das natürlich nichts, was man bei einer Party oder wo auch immer in der ersten Begegnung direkt dann teilt. Ne? Hm.
Ich habe im ersten Setting sehr viel Angst gehabt, oder das hat mir sehr viel Angst gemacht.
Ja.
Weil da werden Fragen gestellt, hast du Selbstmordgedanken? Willst du dir was antun? Und ich habe immer gedacht, so, das sind aber echt Fragen. Da wurde ich noch nie mit konfrontiert irgendwie. Ja. Und ich habe das ganz locker gesehen. Also ich hab natürlich nie Selbstmordgedanken gehabt. Also habe ich angekreuzt, ich habe noch nie Gedanken gehabt. Und ein Jahr später habe ich mich von meiner Partnerin getrennt oder wir haben uns getrennt. Ja, sie sich von mir, als ich mich von ihr. Ja, und da habe ich gesagt, ich brauche jetzt nochmal ein Setting, ein zweites Setting. Ich bin wieder nach Hamburg in die Schöne Klinik gegangen und habe das da ganz anders wahrgenommen. Also ich habe gesagt, ich bin jetzt wirklich hundertprozentig ehrlich, weil es macht keinen Sinn, dass ich mich da verstelle, weil es geht um mich und um keinen anderen. Ja, und beim zweiten Mal wurde mir eigentlich erst viel bewusster, was hier eigentlich gerade passiert, ja.
Was hier eigentlich gerade passiert und was passierte dann? Also soweit du uns mit reinnehmen willst, Sven, ne? Das soll kein Seelenstriptease werden. Du entscheidest und hast damit ja auch Erfahrung, was sinnvoll ist zu teilen.
Ich finde das ganz wichtig, Nicole, dass es Menschen gibt wie du und ich, die halt anderen Menschen Mut machen, weil ich merke, es in der Selbsthilfegruppe, die ich gegründet habe, da sind ganz viele Menschen, die sind ganz, ganz schüchtern und kommen in die Gruppe und sagen, ich habe mich gar nicht getraut zu kommen und habe dann gesehen, was du machst und ich finde das ganz toll. Und dann merken sie nach 2 Stunden, die Einheiten gehen 2 Stunden bei uns, boah, das war total cool. Das sind ja total nette Menschen hier und hier wird ja auch gelacht und hier wird auch mal geweint und ich finde es halt wichtig, einfach drüber zu sprechen und das war halt auch der Grund, dieses Projekt ins Leben zu rufen.
Wie ging es dann für dich insoweit weiter? Ich weiß von dir, dass du noch nicht oder halt tatsächlich noch nicht wieder in einen Arbeitskontext zurückkehren konntest. Wie ist das, Sven, für dich? Also was hat sich da vielleicht auch für dich entwickelt? Wie ist das?
Ich wurde 2-mal arbeitsunfähig entlassen.
Mhm.
Das fühlte sich doof an, wenn du mit Mitte 40 arbeitsunfähig entlassen wirst. Und dann kommt die Frage, wie geht's denn weiter? Und dann heißt es, naja, sie sind jetzt im Krankengeld und dann haben sie noch mal ein bisschen Übergangsgeld und dann kommt gegebenenfalls die Rente. Und ich habe gedacht, ey, ich kann auch nicht mit Mitte 40 in Rente gehen. Ich bin mit Mitte 40 in Rente gegangen. Das war für mich ein Riesenproblem, weil ich dann dachte, so, was sollen die anderen denken? Was sollen die anderen denken, dass ich jetzt in Rente gehe?
Ja.
Ich sag mal, das faule Schwein sitzt den ganzen Tag nur zu Hause rum und er tut ja den ganzen Tag nichts. Aber diese Krankheit, die wir in uns tragen, oder der eine mehr, der andere weniger, die fordert uns ja auch jeden Tag. Und ich kann vielleicht heute einen super tollen Podcast machen, liege aber morgen den ganzen Tag im Bett, weil mich das so angestrengt hat, dass ich morgen nichts kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das war halt auch für mich wichtig, dass ich das akzeptiert habe, diese Erkrankung, diese psychische Erkrankung zu akzeptieren. Ich habe es bis heute immer noch nicht zu 100% akzeptiert und beschimpfe mich manchmal selber, wo ich dann denke, verdammte Scheiße, das muss doch funktionieren. Nein, es funktioniert nicht und es darf auch so sein und es ist auch völlig okay. Und ich habe festgestellt, die Menschen, die zu mir halten, die können das akzeptieren oder die akzeptieren das auch und sagen, okay, wenn es heute nicht geht, dann ist es okay. Und die Menschen, die es nicht akzeptiert haben, ja, von denen habe ich mich getrennt, beziehungsweise die haben sich von mir getrennt, weil sie gesagt haben, oh, Psyche und nee, da möchte ich nichts mit zu tun haben.
Das heißt, da hat sich dein Leben auch komplett neu sortiert.
Ja.
Also war auch der Freundeskreis und ja, Beziehungen, das kann ich mir gut vorstellen.
Mhm. Also ich bin aus Lüneburg weg.
Mhm.
Meine Partnerin, also für uns beide war es ja neu.
Mhm.
Also ich kam halt nach Hause und habe gesagt, du pass mal auf, ich kann kein Auto mehr fahren.
Ja.
Und das ist natürlich für sie auch eine Belastung. Sie hat ein Kind mit in die Beziehung gebracht. Und ich dann als zweites Kind, mehr oder weniger, beziehungsweise drittes Kind, sie hatte 2 Kinder und ich dann als drittes Kind. Ich glaube, uns fehlte da irgendwie so diese Kommunikation zu sagen, hey, ich akzeptiere das, dass du jetzt krank bist und wir holen uns gemeinsam Hilfe.
Ja.
Das habe ich nicht getan. Also ich glaube, für sie war es halt, ja, sie hat mich kennengelernt als in Klammern normalen Menschen und auf einmal bin ich nicht mehr der normale Mensch und alles ändert sich und sich damit auseinanderzusetzen ist für viele Menschen ganz, ganz schwer, weil viele Menschen, ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, die sagen, ach, ich weiß, wie das ist mit einer Depression oder mit einer Panikattacke, alles gar nicht schlimm, das kriegen wir schon hin. Ja, und dann kommt die erste Panikattacke oder der erste Ausraster oder und dann sagen die, ich schaffe das, glaube ich, doch nicht. Und ich glaube, ich ziehe mich mal zurück. Und das finde ich halt auch sehr schlimm. Auf der einen Seite, dass diese Krankheit immer noch so stark stigmatisiert wird. Ja, und dass halt dieses Ausmaß der Erkrankung den Menschen gar nicht so bewusst ist. Und dass halt jeder Mensch, also ich sag mal, deine Erkrankung oder die von unseren ZuhörerInnen und meine Krankheit, die spiegeln sich ja nicht irgendwie wider. Das sind ja alles individuelle Erkrankungen.
Sven, du sprichst einen wichtigen Punkt an, den ich selber auch im Freundeskreis erlebt habe, dass, glaube ich, vermeintlich gesunde Menschen, was auch immer gesund oder dann nicht gesund ist, ne? Aber sagen wir mal, Menschen in der Lebensphase, wo sie unbeeinträchtigt von ihrer Gesundheit oder von ihrer mentalen Gesundheit sind und sich verhältnismäßig normal durch ihr Leben bewegen. Und wenn dann Freunde, Partner, Partnerinnen, denen es dann aber anders ergeht, das offen teilen, da eine große Hilflosigkeit auch da ist, damit umzugehen. Also ich kann das selbst bestätigen, mir ist das auch schon so gegangen und meine große Hilfsbereitschaft hat dann übernommen und vielleicht teilweise auch fast übergriffig gewirkt, ne, im Sinne von, ja, ich unterstütze und helfe vielleicht sogar noch einen Therapeuten zu finden und. Fand das selber gar nicht so einfach, dabei zu sein, das zu begleiten und zu unterstützen. Aus deiner Sicht als jemand, der es für sich selbst erlebt hat und vielleicht auch immer mal wieder erlebt, was ist da dein Tipp? Also was kann man praktisch als Freund, Freundin, Partner, Partnerin, wie reagiert man da gut? Wahrscheinlich gibt es auch kein allgemeingültiges Rezept, ne? Aber was würdest du als gut empfinden?
Mir ist es halt sehr schwer gefallen, fällt mir heute noch schwer, über alles zu reden.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt eine Panikattacke bekomme, dann würdest du es wahrscheinlich gar nicht merken, weil so gut kennen wir uns jetzt nicht. Ich würde das, glaube ich, ganz gut schauspielerisch unter den Tisch kehren und wir würden hier weiter sprechen miteinander und ich würde dir vielleicht nachher sagen, du pass auf, ich habe eine Panikattacke bekommen. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, mit den Mitmenschen ins Gespräch zu kommen und einfach sagen, du pass auf, ich kann jetzt nicht diese 10 Kilometer laufen, weil ich habe gerade eine Panikattacke und das hat mich gerade so viel Energie gekostet. Ich kann das heute nicht.
Ja.
Ich wünsche euch aber viel Spaß, macht ihr das. Und wenn ihr nachher nach Hause kommt, dann bin ich hoffentlich wieder einigermaßen fit und wir können zusammen grillen oder wie auch immer. Ich glaube, reden ist ganz, ganz wichtig. Aber ich weiß auch, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben zu reden, weil sie Angst haben, von den Mitmenschen oder von der Gesellschaft trotz alledem verstoßen zu werden, beziehungsweise dann gibt es ja Material, dass sie angreifbar sind. Und ich glaube, davor haben viele Menschen Angst. Aber reden finde ich trotzdem sehr, sehr wichtig, ja.
Also als Betroffener selbst darüber zu reden, den anderen einzubinden, was gerade los ist, ne? Und als diejenigen, die selbst nicht betroffen sind, aber quasi dann die Freunde, Begleitung sind, was ist da eine gute Reaktion auf sowas?
Ich glaube, fragen. Einfach fragen und mit den Menschen ins Gespräch kommen.
Ja.
Und nicht irgendwie das hinzunehmen, was sie irgendwo mal gehört haben,
ja,
was eine Depression ist oder wie auch immer, sondern einfach mit den Menschen ins Gespräch kommen und sagen, hey, was ist denn das bei dir eigentlich? Was ist denn diese Depression? Oder was sind denn überhaupt Panikattacken? Weil ich finde das ganz spannend. Viele Menschen sagen immer, oh, ich habe Panik. Ich weiß, wie das ist, wenn du Panik hast. Nein, weißt du nicht. Das kannst du gar nicht wissen. Weil die haben dann, was weiß ich, Panik vor einer Spinne oder vor, was ich,
vom keine Ahnung. Vorschlag oder sowas. Oder? Ja.
Genau. Aber diese Panikattacke, diese Panikstörung ist ja was ganz, ganz anderes als, ich habe jetzt Panik vor einer Klassenarbeit. Aber wie schon gesagt, fragen und reden finde ich ganz, ganz wichtig.
Fragen und reden und dadurch auch in Verbindung und in Beziehung bleiben, ne? Weil ich glaube, häufig ist so die Reaktion so dieses, oh Gott, ich fühle mich überfordert, ich kann damit nicht umgehen. Also unterlasse ich vielleicht auch den weiteren Kontakt oder schütze mich quasi vor dem Leid des anderen.
Ja, ich finde es halt wichtig, dass diese Krankheit irgendwo in die Mitte der Gesellschaft rutscht. Weil wenn wir jetzt mal rausgehen und gucken, wer ist denn alles psychisch betroffen? Also gar nicht jetzt mit dem Stempel, ich habe eine Diagnose auf der Stirn, sondern wer ist denn überfordert im Job, in der Familie? Oder wo läuft denn die Beziehung total daneben? Und wo sind die Menschen unglücklich? Ich war kürzlich total spannend. Ich war auf dem Flohmarkt, habe mich dann hingesetzt, einen Kaffee getrunken und dann saß da eine Familie am Tisch, eine junge Frau, ein junger Mann und ein Kind. Der Mann war irgendwie, der hat ein Gesicht gezogen, wo du gedacht hast, so, boah, die Tochter wollte gerne spielen, die war fröhlich und die wollte dann auf dem Spielplatz, durfte sie auch. Der Mann hat sich dann irgendwie, ja, ist abgewandt und dieses Mädel saß da auf der Bank und hat Bier getrunken, mittags in der Mittagshitze. Boah, sagt sie, ich könnte kotzen, mir geht da sowas von beschissen. Mein Mann redet seit 5 Wochen kein Wort mehr mit mir.
Oh Gott.
Und wir saßen da und haben gedacht so, oh, scheiße. Ich hatte leider keine Visitenkarten mit, sonst hätte ich gesagt, ey, ruf mich mal an, wir können gerne mal reden.
Ja.
Aber da ist ja auch eine ganze Masse im Argen, dass Menschen halt an Beziehungen festhalten, obwohl die schon längst abgehakt sind. Und auf der Arbeit, dass viele immer denken, ich muss funktionieren, ich muss funktionieren. Und wenn ich jetzt nicht da bin, dann funktioniert der ganze Laden nicht. Und das sind ja alles so die Schritte in diese Krise vielleicht.
Ja. Und an dem Rand sozusagen auch so, ne? Sven, lass uns gerne mal zu deinem Projekt kommen, weil ich finde es so spannend, dass du aus dieser gefühlten Hilflosigkeit für dich einen Weg gefunden hast. Du hast dir nicht nur ärztliche psychologische, psychiatrische Unterstützung geholt und Medikamente genommen, sondern du hast einen neuen Weg für dich erschlossen und bist aus dieser Hilflosigkeit rausgenommen und hilfst mittlerweile anderen damit. Wie ist das gekommen und was ist das, dieses Projekt? Erzähl mal davon.
Als ich nach Walsrode gezogen bin, also ich bin dann von Lüneburg zurück nach Walsrode. In Walsrode bin ich irgendwann mal geboren worden und habe gedacht, Mensch, okay, zurück zu den Wurzeln nach Walsrode, also Neuanfang quasi. Hab hier eine Selbsthilfegruppe kennengelernt und in dieser Selbsthilfegruppe eine Dame kennengelernt, die anderen Menschen dabei hilft, Pflegestufen zu beantragen, Behindertengrad zu beantragen. Also im Endeffekt pflegebedürftige Menschen unter die Arme greift. Mit der habe ich mich dann häufig getroffen und die hat mir dann geholfen und gezeigt, was für Möglichkeiten habe ich. Wie beantrage ich die Rente? Wie kann ich einen Pflegegrad beantragen? Wobei ich dann gedacht habe, hallo, ich einen Pflegegrad? Hallo, ich brauche keinen Pflegegrad, ich bin nicht pflegebedürftig. Mhm. Spannend, anscheinend bin ich doch pflegebedürftig. Ich merke es dann halt auch selber in manchen Situationen, wo ich dann denke, ich kann es halt wirklich nicht. Dinge, die halt vor dieser Erkrankung selbstverständlich waren. Genau, diesen GDB, den Behindertengrad. Dabei hat sie mir geholfen und da habe ich zu ihr gesagt, ich sage, du, wo steht denn das geschrieben, wie das alles so geht? Und dann sagte sie, nirgendwo. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, das ist doch total blöd. Ja, weil so viele Menschen erkranken, brauchen Hilfe, in welcher Form auch immer. Das geht jetzt gar nicht darum, eine Rente zu beantragen. Und da habe ich mir überlegt, ich mache einen Podcast über das Thema Psyche, wie es mir zu dem damaligen Zeitpunkt ergangen ist. Und ich habe zu einer befreundeten Lehrerin zu damaliger Zeit gesagt, die mich übrigens auf die Idee gebracht hat. Ich sage, naja, nach 10 Podcast-Episoden bin ich durch mit dem Thema. Dann haben wir alles besprochen. Wenn ich heute mal gucke, ich habe, glaube ich, jetzt den 141. Podcast.
Wow. Respekt. Also, wann ist das, Sven? Seit wann machst du den jetzt denn?
Intensiv seit zwei, drei Jahren.
Ja, Wahnsinn, dann in der Intensität. Ich habe jetzt nämlich auch 5-Jähriges jetzt im Mai gehabt und bei mir sind es ja 72 Folgen. Also von daher kann man sich mal das Ausmaß vorstellen. Ja. Also Gratulation. Wow.
Und ich habe festgestellt, ich habe immer noch Themen, wo ich noch nie drüber gesprochen habe. Ich habe gestern im Radio gehört, es gibt eine Anlaufstelle für Landwirte und Landwirtinnen, wo die Landwirte ihre Probleme loswerden können. Fand ich super spannend, noch nie was von gehört. Passt zur Psyche, passt zum Thema Mental Health.
Total.
Genau, und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich fange mal mit dem Podcast an, um halt anderen Menschen zu helfen. Eine Selbsthilfegruppe fand ich auch spannend. Zuerst habe ich gedacht, so Selbsthilfegruppe, da sitzen irgendwelche komischen Menschen in einem Kreis und reden über irgendwelche komischen Dinge, aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also ich habe mittlerweile 2 Selbsthilfegruppen und wir sitzen nicht im Kreis, sondern wir unternehmen halt viel zusammen. Wir haben letztes Jahr einen Film zusammen gedreht.
Wow.
Dieses Jahr veranstalten wir ein Mental Health Festival in Walsrode.
Toll.
Was ich halt auch sagen will damit, dass Menschen, die psychisch krank sind, die können ja trotzdem teilnehmen am Leben.
Ja.
War halt anders. Mhm. Und ich glaube, das versuche ich mit diesem Projekt zu vermitteln. Schreib dich nicht ab, sondern mach das, was du kannst. Vielleicht nicht in dem Ausmaße, wie es mal, aber auch so beim Mental Health Festival, da sind so viele tolle Menschen dabei und die sagen, ich mach das. Also jeder das, was er kann. Und wenn man das zusammenpackt, diese Fähigkeiten, dann hat man einen riesen Batzen von ganz tollen Ressourcen, die wir nutzen können.
Toll. Schreib dich nicht ab, sondern nutze das praktisch, was geht und was auch noch geht und am besten in der Gemeinschaft. Ich würde gerne mal kurz vorlesen, was du hier auf deiner Website hast, weil du da, finde ich, auch das Semi-Cool-On-Project, sprichst du es so aus? Semi-Cool-On? Project so schön beschrieben hast. Mit dem Semi-Cool-On-Project möchte ich Menschen Mut machen. Dein Podcast heißt ja auch der Mutmacher-Podcast. Mhm. Sowohl Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Die Erkrankung hat nicht nur negative Seiten. Durch meine Erkrankung habe ich sehr viel über mich erfahren und mich ganz anders kennengelernt. Ich habe wundervolle Menschen kennengelernt und das Semi-Cool-On-Project ist entstanden. Und dann die Frage, die ich auch an dich stellen würde, aber ich kann es auch gerne vorlesen, weil es hier so schön auf den Punkt gebracht hast, wo überhaupt dieser Name herkommt, hast du da nochmal hergeleitet von dem Satzzeichen.
Also dieses Semikolon, das kommt ja aus dem Amerikanischen.
Ja.
Der Gedanke dahinter ist, wenn ich jetzt einen Satz schreibe, dann kann ich einen Punkt machen und den Satz beenden. Oder ich kann aber das Semikolon setzen und den Satz fortführen. Und das soll halt auf das Leben projiziert werden. Du kannst einen Punkt setzen und dein Leben beenden. Oder aber du setzt dein ganz persönliches Semikolon und führst dein Leben quasi fort. Es gibt auch ganz viele Menschen, die sich das Semikolon tätowiert haben oder als Ohrring tragen oder als Schmuck, wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, weil das Semikolon-Projekt gibt es ja schon, ich packe dem Ganzen noch einen Cool dazwischen, weil ich halt festgestellt habe, wie du ja auch gerade vorgelesen hast, dass nicht alles negativ ist, sondern dass es halt auch viel Cooles gibt auf diesem Weg zu einem selber oder ja auch bei den Menschen, die ich kennengelernt habe und das, was halt so passiert, passieren echt coole Sachen und deswegen das Cool in der Mitte, weil nicht alles traurig ist.
Ja, ich finde das toll. Ich finde das auch so kraftvoll, weil der Mensch als solches hat ja das Bedürfnis auch, Selbstwirksamkeit zu spüren. Also, dass mit dem eigenen Verhalten bestimmte Erfolge auch erreicht werden. Also so ein Kompetenzempfinden auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielen Menschen in so einer Situation wie bei dir auch, du kannst nicht mehr in deinem klassischen gelernten Beruf arbeiten, ne? Also, das ist dir, die Möglichkeit ist dir genommen, dich dann etwas zu suchen, ein Umfeld zu suchen, Menschen zu suchen, eine Tätigkeit zu suchen, wo man sich trotzdem spürt in dieser Selbstwirksamkeit. Und nicht nur im Austausch, sondern tatsächlich etwas Neues entstehen kann. Das finde ich wahnsinnig kraftvoll. Total.
Ganz spannend, auch in der Selbsthilfe bei mir. Es sitzen Menschen bei mir, ich habe Depression, ich habe ADHS, ich habe. Und stellen sich damit dar. Ich bin die mit den Depressionen.
Ich bin die Krankheit quasi.
Ja, die Krankheit steht an erster Stelle und ich bin der Meinung, dass ich als Mensch vorne stehe mit meiner Krankheit, aber die Krankheit niemals an erster Stelle, sondern immer noch ich an erster Stelle mit der Krankheit. Und das habe ich beobachtet, dass sich ganz viele Menschen mit der Krankheit positionieren und sagen, ich bin die mit ADHS, ich habe das. Und das finde ich schade, weil der Mensch ist ja viel mehr wert als die Erkrankung.
Ja. Hast du eine Idee, warum das so ist? Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht selber lang diese Geschichte auch von anderen gehört haben und dass es irgendwann wie so ein Schutzschild auch dient, das vor dich herzutragen.
Ja, vielleicht als Schutzschild, vielleicht aber auch ein Stück weit, ich bin die mit den Depressionen, dass die Menschen erstmal alles reininterpretieren können. Ah, alles klar, deswegen hat sie keinen Antrieb oder deswegen ist sie so traurig oder. Das heißt, ich projiziere erstmal meine Krankheit und das ist das Erste, was andere Menschen sehen. Und dann stehe ich ja an zweiter Stelle. Aber dann haben die Leute sich ja, oder die Menschen haben sich dann ja schon das erste Bild gebildet. Ah ja, alles klar, die ist psychisch krank, alles klar. Ja. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte der Sven mit der psychischen Erkrankung sein und nicht die psychische Erkrankung mit dem Sven. Also, ja.
Kann ich gut nachvollziehen. Ja. Und passt auch gut zu dem, was du eingangs erzählt hast, ne? Also was die Krankheit mit dir macht und das natürlich das zu akzeptieren ein gewisser Weg, aber auch eine Aufgabe war, aber es mehr um Integration geht, als sich das jetzt irgendwie vorzuschnallen und zu sagen, jetzt ich bin die Krankheit. Ja.
Ja, ganz wichtig.
Ja. Sven, du sprichst auch davon, die Themen in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und durch deine sehr offenen Podcast-Interviews und Gespräche mit deinen Gästen da mehr Licht drauf zu bringen, letztlich auf diese Themen. Was ist da los? Warum ist das auch immer noch mit so einer Scham belegt, dieses Thema oder diese Themen?
Ja, ich glaube, dass es auf der einen Seite durch die Medien sehr negativ behaftet wird. Wenn ich jetzt in die Klinik gehe, dann kommen die Menschen mit der Zwangsjacke und dann werde ich ans Bett festgebunden Und dann kriege ich Medikamente, damit ich meine Klappe halte. Das sind wirklich so die Bilder oder die Gedanken, mit denen Menschen auf mich zukommen und sagen, ich gehe nicht in die Klinik, auf keinen Fall, bitte nicht. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Und das wird ja in den Medien immer so dargestellt. Und das ist schon mal das große Problem, glaube ich, dass wir nicht realistisch über diese Geschichten reden, wie es wirklich ist. Weil ich habe es ganz anders kennengelernt. Die Menschen auf der Station, also das Pflegepersonal, die laufen da halt in Jeans und T-Shirt rum. Also ganz normal, da hat keiner einen Kittel an oder sonst was. Auch die Ärzte und TherapeutInnen laufen da ganz normal rum. Natürlich gibt es die geschützte Station, also beziehungsweise die geschlossene Station. Der Chefarzt aus der Walsroder Psychiatrie, Dr. Gall, sagte, ich nenne das einfach die geschützte Station, wo Menschen reinkommen, die halt wirklich Unterstützung brauchen, Schutz brauchen, damit sie sich selber nicht irgendwie zerstören oder sich wehtun oder anderen Menschen wehtun. Deswegen gibt es die geschützte Station, aber alles andere ist ja frei. Das heißt, du kannst kommen und gehen, wann du willst und es nimmt dir auch keiner deine Meinung ab oder du kriegst nicht gleich einen Vollmund. Ne? Und das ist halt das, was ja die Medien darstellen. Und das ist, glaube ich, total falsch. Und ich glaube, da müssen wir sensibler mit umgehen mit dem Thema.
Und da finde ich auch so wichtig, dass nicht dieses Schwarz-Weiß entsteht, was, glaube ich, durch diese aktuellen Geschehnisse, weil ich gerade überlegt habe, wenn du sagst, Medien, dachte, wird da so viel drüber berichtet? Naja gut, in letzter Zeit hatten wir ja leider auch wieder Anschläge, beziehungsweise sei es jetzt in Graz da in der Schule, sei es jetzt auf dem Hamburger Hauptbahnhof. An dem Tag war ich tatsächlich so auf dem Bahnhof, hatte aber Glück, dass ich eine halbe Stunde vorher weggefahren bin. Na, aber dass psychisch erkrankte Menschen in Ausnahmesituationen zum Teil da vielleicht in absolute Notsituation geraten sind und damit auch Leid anderen Menschen zugefügt haben. Und sowas kommt natürlich dann in die Presse. Und dadurch kann so ein Schwarz-Weiß-Bild auch entstehen, denke ich.
Genau, die Psyche ist ja ein Thema, aber ich habe ja ganz viele Unterthemen, also Erkrankungen. Ja, es kann eine Depression oder eine Panikstörung oder eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Schizophrenie oder. Wenn ich jetzt hingehe und sage, der Typ, das war ja eine Frau auf dem Hamburger Hauptbahnhof, ja, war schizophren oder die war in einer Dissoziation, dann stelle ich diese psychische Erkrankung ja schon anders dar. Weil wenn ich dann komme und sage, ich bin der mit der Depression, ah ja, alles klar, aber eine Schizophrenie hast du nicht. Nee, das ist was ganz anderes. Und dann kann ich ja auch wieder im Kontakt mit den Menschen sagen, ey, eine Schizophrenie ist das und das. Und wenn das heftig wird, dann kann halt das passieren, was passiert ist. Aber ich mit meiner Depression würde gar nicht auf die Idee kommen.
Ja, und einerseits, wie du sagst, weil wir überlegen, woher kommt dieses Bild her, also praktisch durchaus durch die Medien gefüttert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt sehr durch die Scham der Menschen auch nochmal, der betroffenen Menschen, kenne ich ja über den Burnout auch, unterstützt wird, weil man sich nicht so aus dem Dunkel herauswagt, ne, aus Angst vor der Bewertung. Und je weniger darüber gesprochen wird, desto eher bleibt es im Dunkeln und wird auch nicht zur Normalität. Und da trägt dein Projekt und dein Podcast ja so sehr dazu bei, da mehr das Licht drauf zu werfen und einfach auch die anhand von Einzelgeschichten, Einzelschicksalen das Ganze besser zu verstehen.
Und spannend ist halt, dass fast alle meine Podcast-GästInnen diesen Zusammenbruch erlebt haben,
ja,
bis zum bitteren Ende im Endeffekt, und daraus was Neues aufgebaut haben. In welcher Form auch immer. Da sind total tolle Projekte entstanden. Ein guter Freund zu damaliger Zeit hat gesagt, diese ganze Geschichte mit Außendienst, das bist gar nicht du. Ich sage, na klar, ich habe ein geiles Auto, ich verdiene viel Geld. Freitag ab 1 macht jeder seins. Ich kann mir meine Zeit einteilen, ich kann machen, was ich will. Natürlich war das alles schön, aber da war natürlich auch ein gewisser Druck, dass die Firma gesagt hat, so nächstes Jahr wollen wir mal 10% oder 15% oder 20% mehr Umsatz sehen. Und die haben auch nicht gefragt, wie geht's dir mental? Schaffst du das nicht? Aber ich habe halt immer nur dieses Positive gesehen, ne? Das tolle Auto, das Geld und so weiter. Und ein guter Freund hat damals gesagt, das ist nicht das, was du willst. Das bist gar nicht du. Ich sage, na natürlich, hallo, natürlich bin ich das. Und dann sagte er, nein, das bist nicht du. Du bist eher der Typ im sozialen Bereich, der sich um andere Menschen kümmert, der vielleicht eine Message weiterträgt. Und ich habe gesagt, so ein Quatsch, ich bin der Außendienstler, der Verkäufer. Und dann sagte er, nein. Und ja, er hat recht gehabt, das ist ewig lange her, das war lange vor meiner Erkrankung. Ja, er hat recht gehabt zu damaliger Zeit und das ist vielleicht auch das, was ich eingangs sagte. Vielleicht einfach mal so ein Gespräch reflektieren. Hat er vielleicht doch recht? Oder ist das Quatsch, was er erzählt?
Ja, das ist spannend, was du sagst, weil ich erlebe das häufig auch in Coachings, dass viele Menschen, die in vermeintlich goldenen Käfig, also in vermeintlich optimal goldenen Umständen leben, ne, was weiß ich, Haus, dickes Auto, wie auch immer, was auch immer man dann als golden bezeichnen mag, aber von außen gesehen ist es eine tolle Welt und das aber innerlich da ganz viel bröselt. Und mein Einstieg ist ja immer über die Stärken und wir können es dann relativ gut ablesen, wenn jemand so gar nicht in seinem eigenen Stärkenbereich unterwegs ist, ne, gar nicht eigentlich das tut, was er dem Grunde nach richtig gut kann, was ihm auch was zurückgibt und dann findet Stück für Stück so eine Entfremdung statt. Also so ein, ich bin eigentlich nicht mehr nicht nur in meiner Kraft, sondern ich bin nicht mehr authentisch, ich bin nicht ich selbst. Und das hört sich so ein bisschen bei dir auch an, was du gerade erzählt hast. Ja.
Also durch die Therapie habe ich gelernt, was sind eigentlich Ressourcen? Also ich wusste gar nicht, dass es so viele Ressourcen gibt. Mhm. Ich habe mit meiner Therapeutin tatsächlich so ein A bis Z der Ressourcen gemacht, also wirklich bei A angefangen und dann bis Z. Und ich habe gesagt, so viel habe ich doch gar nicht. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt in mehreren Einheiten und haben geguckt, was für Ressourcen habe ich eigentlich? Und dann haben wir über Gefühle gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Gefühle gibt.
Ja.
Ja, und das habe ich halt alles gelernt in der Therapie. Und ich denke, das lernen die Menschen ja auch bei dir im Coaching. Und aber Coaching und Therapie ist ja auch immer noch so negativ behaftet. Oh, Coaching, die wollen nur mein Geld. Und Therapie, oh, das ist auch nicht so doll. Aber ich tue ja was für mich. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du Mensch, coach mich mal, tue ich das ja für mich. Und wie viel Geld investiere ich in mich? Ja, für gutes Essen oder für Urlaub oder für dies oder für das, Klamotten. Dann kann ich auch in mich investieren. Das ist viel wichtiger.
Ja, schön gesagt. Das hatten wir ja damals auch, als ich bei dir zu Gast war, auch nochmal tiefer reingeguckt, ne, auch den Unterschied mit Coaching und Therapie. Und ich bin bei dir. Also das beobachte aber spannenderweise auch zumindest im Coaching-Bereich einen Wandel. Also dass der Mensch als solcher schon offensichtlich ein größeres Interesse mittlerweile dafür hat, vielleicht auch den Mut, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil es braucht ja auch ein bisschen Mut. Und durchaus, weil ich bei anderen beobachtet, da kann was Gutes draus entstehen, da kann was Neues draus entstehen. Und viele Menschen aber, so wie du es beschrieben hast, halt bis zum bitteren Ende, was auch immer das Ende dann ist, das gegen die Wand fahren, dieser Hallo-Wach-Moment, ne, doch noch über die eigenen Grenzen immer wieder ganz dumpf hinweggehen, ne, und denken, das muss ja so sein, das muss ja, du hattest Kara Pienka ja auch in deinem schönen Podcast, die das tolle Buch geschrieben hat, Self-Care Next Level, also auch Mental Health, und die so beschreibt diesen Funktionsmodus, wie viele von uns ja doch in so einem Funktionsmodus und fast schon taub und unbewusst da unterwegs sind.
Ja, und viele halt auch mit der Angst. Ich habe eine Angehörigengruppe ins Leben gerufen, stationär in Walsrode, wo Menschen, die sich einfach mal austauschen wollen mit anderen Menschen, die vielleicht einen psychisch erkrankten PartnerInnen zu Hause haben oder Freund oder was auch immer. Diese Gruppe wird so schwer angenommen. Die Leute sagen alle, ey, es ist total toll, was du machst. Das ist super und ich finde das total toll. Die Menschen haben aber Angst, diese Hürde zu überwinden und zu sagen, ey, ich komme zu dir in die Selbsthilfegruppe. Ich finde das total super. Ich habe einen Geschäftsmann hier aus Walsrode, ein lieber netter Kerl, schon Ewigkeiten in Walsrode, ein Italiener. Und immer wenn ich ihn sehe und sagte, ah, Sven, komm, wir trinken einen Cappuccino und ah, ich muss zu dir in die Gruppe kommen. Ich weiß, wie wichtig das ist. Und das ist ein Bär, ein absolut lieber Kerl, so ein kräftiger. Und ich sage, komm, ich hol dich ab. Er hat so eine Angst, in diese Gruppe zu kommen. Und ich sage, da passiert doch nichts. Vielleicht kennst du 1, 2, 3 Leute, vielleicht kenn dich ein paar Leute mehr, weil er halt Geschäftsmann ist in Walsrode. Und seine Frau sagt auch, bitte, bitte geh. Und ich war schon 2-mal da, habe ihn abgeholt und er war nicht da. Oder auch das Projekt Lass mal reden, wo ich halt anderen Menschen die Möglichkeit gebe, hey, du kannst mich anrufen, wir können mal miteinander reden. Und das Ganze kostenlos. Ich schenke dir mein Ohr und tu mir, was du möchtest. Es wird nicht angenommen, weil die Hürde zu groß ist. Und ich glaube, wenn diese Hürde niedriger wäre, also würden auch viel mehr Menschen unsere Angebote nutzen. Weil ich denke, jeder von uns, du oder auch Kara oder wer auch immer, wir haben ja noch alle Ressourcen.
Das stimmt. Sven, wenn jetzt Menschen das hier hören und sagen, wow, Wahnsinn, wie offen Sven das alles teilt und ich erkenne mich vielleicht in einer oder anderen Sache wieder oder ich habe einen Freund oder Freundin, wo ich sowas beobachtet habe. Was können die denn jetzt machen? Du bietest ganz viel an. Was wäre vielleicht für Menschen, die nicht in Walsrode leben, so der richtige Ansatz, von dem profitieren zu können, was du anbietest? Was könnten da so Kontaktkanäle sein?
Ich finde Selbsthilfe total gut. Zu Anfang habe ich gedacht, ich glaube, wir kennen ja alle den bewegten Mann irgendwo, wo dann diese Menschen da, diese Männer da im Kreis sitzen und über irgendwelche Männerprobleme philosophieren. Sehr abwertend, finde ich, weil Selbsthilfe wird ja gelebt oder sollte gelebt werden. Ich finde eine Selbsthilfegruppe gut, weil da kann ich mich mit Menschen austauschen, die genau das Problem haben, wie ich es habe. Und da kann die Medizin auch nichts machen, weil da, wo die Schulmedizin aufhört, würde ich jetzt einfach mal so sagen, beginnt ja Selbsthilfe.
Also sich vor Ort praktisch eine Selbsthilfegruppe zu suchen oder sind das auch Online-Angebote deiner Kenntnis nach?
Ja, sowohl als auch. Es gibt ja die Kontaktstelle für Selbsthilfe. Die gibt es in jeder größeren Stadt, die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen. Mhm. Da einfach mal anklopfen und sagen, hey, ich suche was in dem und dem Bereich. Kannst du mir was bieten? Mhm. Das finde ich schon mal gut. Dann gibt es natürlich ganz viele Online-Angebote. Es gibt tolle Podcasts, die halt genau das Thema ansprechen. Es
gibt Menschen. Ja, auch dein, den wir hier noch
mal. Oder dein.
Ja, meiner ist im Schwerpunkt ja nicht da drauf, aber das ist schon richtig. Ja, ja.
Und da gibt es halt Menschen wie du und ich, die halt auch anderen Menschen Hilfestellungen geben. Und ich finde es halt immer gut, auch jetzt bei dir zum Beispiel, kann mit dir telefonieren und gucken, Mensch, passt es nicht. Und wenn ich merke, Mensch, irgendwie werde ich nicht warm mit dir, dann kann ich mich bedanken und suche mir halt den nächsten Coach. Also ich muss ja nicht jetzt dich nehmen. Genauso bei den PsychotherapeutInnen ist es ja genauso. Ich kann ja auch erstmal gucken, passt denn das überhaupt, wenn ich jetzt Richtung Psychotherapeut gehe? Ich muss mich ja nicht festlegen.
Wenn das heißt, jemand, der dich jetzt als Typ gut fand sozusagen und denkt, Mensch, mit dem könnte ich gut, mit dem Sven, kann einerseits deinen Podcast hören, kann aber andererseits auch über deine Website deinen Kontakt herausfinden und dich anschreiben oder anrufen.
Genau.
Dann auch, habe ich verstanden, für den Betrag, den man sich vielleicht selber dafür vorstellen kann, auch mal ja so ein Gespräch mit dir führen und so ein bisschen Unterstützung bekommen auf Basis deiner Erfahrung.
Genau, ich fand das halt irgendwie ganz witzig. Ich wurde auch darauf gebracht, ich schenke dir mein Ohr und du schenkst mir, was du willst, weil jeder Mensch ist ja anders finanziell aufgestellt, der eine mehr besser, der andere schlechter. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte jedem die Möglichkeit geben, zu sagen, ey, komm, lass uns mal miteinander reden. Und wenn da jemand ist und sagt, ey, weißt du was, ich kann wirklich nicht, ich möchte, aber ich kann nicht, ja gut, dann ist es halt so. Das ist ja bei einem Coach oder bei einem Therapeuten, der vielleicht selber bezahlt werden muss, eine andere Geschichte. Die reichen Leute dürfen viel geben und die anderen...
Ja, jeder nach halt seinen Möglichkeiten sozusagen.
Genau, jeder nach seinen Möglichkeiten.
Und ansonsten habe ich mitgenommen, wenn man selbst betroffen ist, drüber reden würdest du empfehlen, also tatsächlich das eigene Umfeld mitzunehmen, zu erläutern, warum man vielleicht an der einen oder anderen Sache nicht teilnimmt oder warum es jetzt auch gerade schwerfällt, um aber in Verbindung zu bleiben und wenn man selbst das mitbekommt, auch Fragen zu stellen, also da keine Scheu vorzuhaben, sondern Fragen zu stellen.
Und ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung, wenn Tränen fließen.
Ja.
Weil ich muss als Mann oder auch als Frau, ich muss nicht der oder die Harte sein. Glaube ich, auch völlig überholt, diese Härte, die also mir als Kind eingeprügelt wurde. Du musst hart sein und du darfst nicht weinen. Und ich finde das völlig schwachsinnig. Ich finde, Gefühle zuzulassen und zu zeigen, ist völlig okay. Das zeigt ja auch Ehrlichkeit.
Total, und schafft Verbindung, ne?
Es schafft Verbindung, genau.
Ja, Verletzlichkeit macht stark.
Genau.
Sehr schön. Sven, die Website, den Podcast verlinke ich in jedem Fall hier.
Das ist schön.
Genau.
Das ist schön.
Und ich würde gerne zum Abschluss meine drei typischen Fragen stellen, die sozusagen jeder Gast hier in meinem Podcast bekommt. Das erste ist, der Podcast nennt sich ja Freiraum für Führungskräfte. Womit schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Leben?
Ja, dass ich gucke, was ist mir wichtig. Wie auch immer, das, was ich jetzt fürs Projekt mache, mit welchen Menschen ich mich verabrede, was ist mir wichtig? Muss ich das jetzt machen, weil es irgendwie von mir erwartet wird? Oder mache ich das aus Leidenschaft oder aus Freundschaft oder? Aber ich sage auch mal nein. Mich fragte letztens ein guter Freund, der ist umgezogen und sagte, ey Sven, kannst du mir beim Umzug helfen? Dritter Stock. Und ich habe gesagt, du sei mir nicht böse. ich habe die Kondition nicht. Ich habe die Kraft nicht, da jetzt diese Möbel in den dritten Stock zu schleppen. Ich mache gerne Frühstück oder Mittag oder Kaffee oder Abendbrot, alles gar kein Problem. Aber ich kann die Möbel nicht schleppen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Nein zu sagen. Mhm. Nein zu den anderen und ja zu sich selber.
Mhm. Wie spannend. Ich hatte auch einen Podcast mit Nora Dietrich, die das Buch Mental Health at Work geschrieben hat. Ein fantastisches Buch. Und sie sagte auch nochmal, dass dieses Grenzen ziehen, Grenzen setzen. Ja. Für sie war das auch eine riesen Herausforderung persönlich, aber letztlich das Allerwichtigste aus ihrer Sicht ist. Ne? Also für sich selbst zu definieren, wer möchte ich sein, welche Grenzen brauche ich dafür und die dann aber auch mutig zu kommunizieren. Selbst auf die Gefahr, dass man den einen oder anderen Menschen verliert. Ja.
Die Frage ist ja immer mit dem Verlieren, ich rede mir das ja ein. Wenn ich jetzt zu dir sage, Mensch, Nicole, können wir den Podcast verschieben oder hätten wir den Podcast verschieben können, dann mache ich mir ja Gedanken darüber. Aber ich habe ja mit dir noch gar nicht darüber gesprochen. Von daher, ich weiß ja gar nicht, wie du reagierst, sondern das ist ja irgendwo in meinem Kopf. Und von daher einfach mit den Menschen sprechen und sagen, können wir das vielleicht verschieben oder können wir das anders?
Wie geht's mir und was können wir machen? Richtig.
Genau.
Aber ins Gespräch
kommen.
Ja, genau. Du weißt ja, Sven, ich bin Stärkencoach, leidenschaftlicher Stärkencoach. Das heißt, eine meiner Fragen ist immer, welche ist deine Lieblingsstärke an dir?
Ich kann gut kommunizieren. Mhm. Und ich kann, glaube ich, Menschen gut überzeugen. Und ich kann auch Menschen, glaube ich, gut mitreißen und auch von meinen Ideen überzeugen. Ja. Kommunikation ist, glaube ich.
Kommunikation, sehr schön. Und wofür bist du heute dankbar?
Heute? Ja. Dass ich mit dir den Podcast machen darf. wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar, dass ich den Weg gegangen bin und ich bin dankbar dafür, dass ich mir ein Netzwerk aufgebaut habe. Das ist vielleicht zum Ende hin nochmal ganz wichtig. Ja, dass ich habe geguckt, ich brauche einen Psychiater und habe einen Psychiater gefunden. Ich habe einen Psychologen, ich habe eine Ergotherapeutin, ich habe ambulant betreutes Wohnen, was mich halt bei schwierigen Situationen unterstützt. Ich habe die Selbsthilfegruppe, Kardiologen habe ich auch und einen Gastroenterologen habe ich auch und ich habe ein Netzwerk und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass ich mir dieses Netzwerk aufgebaut habe und natürlich auch ein freundschaftliches Netzwerk, wo ich jederzeit drauf zurückgreifen kann. Ja, und das ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert für euch da draußen, dass jeder sein eigenes Netzwerk hat.
Sich Hilfe sucht auch.
Sich,
ne?
Hilfe sucht, ja. Holt.
Ja. Weil häufig fällt uns gerade das ja so wahnsinnig schwer, um Hilfe zu bitten, obgleich wir vielleicht selbst gerne Hilfe schenken. Also das ist ja immer wieder erstaunlich schwierig. Ja.
Ja, und da sind halt auch Freunde mit drin in diesem Netzwerk. Also auch durch den Podcast sind halt Freundschaften entstanden. Und ich finde, es gibt ja so ein Sprichwort, ne? Wer keine Beziehung hat, hat verloren, oder wie heißt das?
Das kenne ich gar nicht.
Irgendwie so, ich weiß es gar nicht.
Ja, okay. Aber Beziehungen sind damit der wichtigste Aspekt auch für ein langes, gesundes Leben, wie mal Studien mittlerweile auch zeigen. Also das kann ich total nachvollziehen. Vielen, vielen
Dank. Eine Sache habe ich noch, das muss ich jetzt sagen. Das ist ganz toll. Als ich auf dich gewartet habe, vorhin, habe ich ein bisschen in meinem Handy rumgeguckt, bin bei Facebook gelandet und da war ein Typ, der kommt hier aus dem Nachbarort, der hat geschrieben, 35er, sitzt im Rollstuhl, leidet an Einsamkeit und möchte halt auf diesem Wege Menschen kennenlernen, die halt, ja, vielleicht auch einsam sind und gemeinsam vielleicht was zu unternehmen, irgendwie, in welcher Form auch immer. Und ich fand das so groß, ich habe ihn auch direkt geschrieben und habe gesagt, ich finde das so groß, was du machst, weil viele Menschen, die einsam sind, die ziehen sich ja eher zurück.
Ja.
Und er ist nach vorne geprescht und erstens ist er einsam, zweitens sitzt er im Rollstuhl, ist wahrscheinlich auch nicht so mobil wie andere Menschen vielleicht. Und er sucht auf diesem Wege Menschen für tolle Unternehmungen. Und ich habe ihn angeschrieben, ich sage, ich finde das mega geil, was du machst. Und
sehr schön. Und dann habt ihr jetzt dadurch vielleicht auch Kontakt. Und
weiß ich nicht, ob er geschrieben hat. Ich werde gleich mal gucken. Ich kann es dir auch nicht sagen.
Ja, ja. Ja, aber schön. Also da den Mut zu haben, auch rauszugehen. Ne?
Und mega. Fand ich richtig genial.
Ja, und ich glaube, Einsamkeit ist eins unserer großen Themen heutzutage. Also das wird uns alle noch sehr beschäftigen. Ja. Danke dir, Sven, von Herzen, dass du so offen mit mir und mit unserer Hörerschaft, meiner Hörerschaft hier warst. Das ist ein ganz großes Geschenk. Und ich kann deinen Podcast nur von Herzen empfehlen. Nicht nur die Folge mit mir, sondern mit vielen anderen tollen Menschen und Betroffenen, die ihre Geschichten offen teilen und dadurch einfach auch dieses Gefühl vermitteln, es gehört zum Menschsein dazu. Und das finde ich ganz wichtig.
Vielen Dank dir. Und ja, schön, dass wir uns kennengelernt haben.
Absolut. Können wir nochmal den Dank an Kara Pienka schicken.
Unbedingt. Vielen Dank.
Das war mein Gespräch mit Sven. Mutig, berührend und voller echter Impulse für mehr Offenheit und Menschlichkeit. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann schau doch mal auf seiner Website vorbei, hör in seinen Podcast rein. Es lohnt sich. Und ganz zum Schluss hier noch ein Hinweis mal wieder in eigener Sache und auch vielleicht für dich eine spannende Idee, ein spannender Impuls. Du weißt wahrscheinlich, dass ich eine Stärkencoach-Ausbildung anbiete, schon seit vielen Jahren, seit 4 Jahren, und im Frühjahr 2026 ist es wieder soweit. Ich starte mit einer Gruppe in die Stärkencoach-Ausbildung. Mehr Infos dazu gibt's auf meiner Website. Aber ganz neu und relativ frisch jetzt bald, deswegen hier nochmal die Werbung, gibt es ab Herbst 2025 eine Online-Ausbildung, ein Online-Format, etwas reduziert von den Inhalten, von daher weitaus günstiger, weitaus kürzer als das große Format. Schau dir mal an, es kommt jetzt frisch auf die Website. Und wenn du dazu Fragen hast, wenn du Lust dazu hast, aber noch nicht ganz sicher bist, dann melde dich doch sehr, sehr gerne. Wir machen ein Vorgespräch und melde dich vor allen Dingen bald. Denn die Ausbildung startet bereits im September und ich bin jetzt bald in der Sommerpause, von daher Vorgespräche sehr gerne vorab. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, genieß weiterhin den Sommer und auf bald.